So, guten Morgen, liebe Geschwister. Da sind wir wieder. Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. War ja gestern Abend schon da. Und möchte euch heute etwas über den Psalm 107 erzählen oder sagen. Ich liebe diesen Psalm über alles. Ob ihr ihn nachher auch noch so liebt wie ich, weiß ich nicht. Wollen wir mal sehen. Der Psalm 107, nun geht's los. Der Psalm 107 eröffnet das fünfte Buch der Psalmen. Das Psalmbuch besteht aus fünf Büchern. Es ist das Buch, das fünfte und letzte, das Buch der Erlösung und Vollendung. Dort befindet sich zum Beispiel das Hallel, Psalm 113 bis 118. Dann die ganzen Aufstiegspsalmen, Psalm 120 bis 134. Und dort befindet sich auch der Gnadenpsalm 136. Möchte hier schon sagen, die alte Elberfelder Übersetzung und nicht revidiert übersetzt hier mit Güte. Schade, die neue übersetzt hier wohl mit Gnade, das ist gut so. Also in dem Gnadenpsalm 136 wird 26 Mal wiedergegeben, denn seine Gnade währt ewiglich. Dort ist auch der Psalm 110 enthalten, setze dich zu meiner Rechten oder du bist Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und dann kommen die beiden Schlusspsalmen 148 und 150, die großen Psalmen des Gotteslobes. Und natürlich könnte noch viel mehr anführen, auch der Psalm 119 ist zwar kein Gnadenpsalm, aber auch etwas ganz Köstliches und Besonderes. Seine Gnade währt ewiglich oder durch die Äonen hindurch. Das steht in manchen anderen Psalmen auch noch, so hier im Psalm 107. Er gehört zu den sogenannten Hodu-Psalmen, das heißt auf Deutsch Danket, Dankpsalmen. Auch hier bin ich mit der nicht revidierten Elberfelder Übersetzung ein bisschen im Kriegsfuß, weil die hier mit Preisen übersetzen. Wenn Sie den Psalm besser übersetzt haben wollen, vor allem diese Stellen, die ich gerade genannt habe, dann nehmen Sie die Schlachterübersetzung, die hat es in meinen Augen am besten gemacht. Also, es ist der Psalm der Erlösung, der 107. Psalm. Mit diesem Psalm wird also das fünfte Buch der Psalmen eröffnet. Die Menschheit besteht nach Psalm 107 aus Erlösten. Sie besteht dann aus den Erlösten Israels, dann besteht sie aus Widerspenstigen und dann besteht sie aus Toren und dann zum Schluss noch aus Seefahrern. Das werde ich Ihnen nachher erklären, wie das mit den Seefahrern ist. Ja, und ich mache nur bis Vers 33, weiter können wir auch gar nicht kommen, sonst wird der Vormittag nicht reichen. Der Psalm 107 hat keine Überschrift. Somit ist der Autor eindeutig der Heilige Geist, wie es auch bei den anderen Schriften der Bibel ist. Aber hier ist kein Autor und damit können wir uns nur auf den Heiligen Geist letzten Endes zurückbeziehen. Ja, wir haben schon den Text gehört, die ersten 9 Verse. Und die lassen wir mal so stehen und ich lese ab Vers 10 immer wieder den Abschnitt, den nächsten, der da dran ist. Also, danket dem Herrn, danket Yahweh, denn er ist gut und für ewig, denn für ewig währt seine Gnade und durch alle Ewigkeiten, durch alle Äonen hindurch. Gott ist gut, so steht es auch in Psalm 119, Vers 68. Gott ist gut. Er, der gut ist, gibt uns seine Gnade. Die Gnade, das ist das Umsonst Gottes. Und wer Jesus gehört, der hat das Umsonst Gottes erlebt. Er ist umsonst erlöst worden. Alles, was er uns gibt, gibt er umsonst aus seiner Gnade. Da gibt er uns den guten Gotteswillen nach Römer 12, Vers 1. Deshalb heißt es auch im Psalm 109, Vers 21, seine Gnade ist gut. Er gibt uns seine gute Gnade. weil sie von Gott, dem Guten, kommt. Jesus sagt selbst, einer ist der Gute und das ist der Vater. Von ihm kommt alles Gute. Alles Gute kommt vom Vater. Gott ist gut. Das dürfen wir immer wieder auch für uns in Anspruch nehmen. Seine Gnade ist gut, heißt es ja auch im Psalm 109, Vers 21, wie ich schon sagte. Nun so, denn so, ich nenne das mal nicht die erste Gruppe, sondern ich nenne das einfach mal so die Überschrift, den Eingang. Da heißt es, so werden die Erlösten des Herrn sprechen. Gott ist gut. So sollen die Erlösten sprechen, und zwar, danke dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewiglich. Und das ist ein Wort für die Gemeinde. Wir sind heute die Erlösten. Es gab schon in Israel bis zu Paulus auch Erlöste. Aber heute, in der heutigen Zeit, gibt es nur uns als Erlöste Gottes. So sollen oder werden die Erlösten des Herrn sprechen. Danke dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währet ewiglich. Wir sind erlöst durch sein Blut, Epheser 1, Vers 7 und 8. Und wir sollen Gott danken alle Zeit und für alles, zum Beispiel Epheser 5, Vers 20. Was ist die Aufgabe der Erlösten? Ich sage hier deutlich, was die Aufgabe auch oder Aufgabe von uns? Danken für seine Gnade, durch die wir errettet worden sind, Epheser 2, Vers 8 und Vers 5. Die Gnade hört mit der Entrückung nicht auf, das muss ich auch betonen. Sie dauert ewiglich über alle Äonen hinweg. Das Evangelium der Gnade, wie es Paulus verkündigt hat, Apostelgeschichte 12, 20, Vers 24, hat vielleicht eine gewisse Unterbrechung im tausendjährigen Reich, weil da wieder das Gesetz zurückkommt nach Israel und. Aber droben bei den Nationen und in den Himmelswelten, wie ich gestern gesagt habe, da wird die Gnade trotzdem weiter verkündigt, weil das Gesetz nicht verkündigt wird. Und dann auf der neuen Erde, da wird das Evangelium der Gnade wieder ganz neu verkündigt werden an alle diejenigen, die auch in den Gerichtsräumen leiden. Und die Gnade wird sie auch eines Tages erreichen. Paulus durfte das Evangelium der Gnade verkünden. Und es wird weiter und durch die Gemeinde, gerade in den Äonen der neuen Erde, dann ganz besonders bekannt gemacht. Gnade ist kein Gegengeschäft. Gott, wenn du mir das tust und gibst, dann gebe ich dir das und jenes. Das ist keine Rede für uns. Ich weiß, es gab Menschen wie Martin Luther, ich will Mönch werden. Und es gab Kriegserlebnisse, wenn du mich durchbringst durch den Krieg, Herr, dann will ich dir dienen und ganzheitlich in den Dienst gehen für das Evangelium. Solche Dinge gab es auch. Auch Jakob am Bethel, wenn du mit mir gehst, dann sollst du mein Gott sein. Aber Gnade ist eigentlich kein Gegengeschäft. Er tut alles umsonst aus seinem eigenen Willen und Wohlgefallen heraus. So, es geht weiter. Die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers. Auch die Gemeinde wurde aus der Hand des Bedrängers erlöst. Kolosser 1, Vers 13, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, wo es raus sind wir errettet worden. Aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dort sind wir heute hinversetzt. Die Erlösung geschieht immer durch die Gnade. Das gilt auch für die Errettung. Das sind ja die großen, großen Paulus-Verse im Epheserbrief. So, das waren wir, das war der Vorspann. Und nun kommt die erste Gruppe, nenne ich jetzt mal die erste Gruppe. Und das geht dann weiter so. So sollen sprechen die Erlösten, und das geht jetzt weiter, die Erlösten aus der Hand des Bedrängers, und jetzt Vers 3, und aus den Ländern sie sammelte, von Osten und von Westen, von Norden und vom Meer. Gott wird einmal durch seine Gnade Israel erlösen, hier geht es jetzt um Israel, die erste Gruppe, und wird sie erlösen aus der Hand des Bedrängers, ihres Feindes, des letzten Weltherrschers und auch aus der Hand Satan. Und dann wird es einmal heißen, und sie werden auch noch durchgehen müssen durch die Drangsal Jakobs, ein bekannter Vers aus Jeremia 30, Vers 7. Und dann heißt es in Jeremia 31, Vers 10, also ein Kapitel weiter, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Ja, es wird eine nochmalige Zerstreuung geben, aber dann wird Israel wieder gesammelt werden. Israel ist ja schon erlöst durch Golgatha, aber die praktische und faktische Seite fehlt noch. Danke dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade wird ewiglich, so wird es auch eines Tages von Israel heißen. Die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers, wie ich schon vorgelesen habe, aus den Ländern sie sammelte, vom Osten, vom Westen, vom Norden und vom Süden. Es ist schon eine erstaunliche Sache, dass dieser Psalm alles aus der Retrospektive sieht, aus der Rückschau von hinten, als ob alles schon geschehen wäre. Das ist die Prophetie von rückwärts. Deshalb heißt es, deshalb oft auch diese häufige Vergangenheitsform, die er erlöste, die sind noch gar nicht erlöst und trotzdem, das ist Prophetie, die er erlöste. Und dann werden sie ihm einmal danken. Und deshalb ist es auch ein kompakter Psalm, zwischen den einzelnen Aussagen können Äonen liegen. Bis ganz Israel erlöst ist, das kann Äonen dauern. Nachher bei den anderen Gruppen wird es nicht sehr viel anders sein. Und am Schluss kommt dann bei Israel der Jubel der Errettung. Psalm 126 können Sie zu Hause lesen. Der Jubel der Errettung. Und dann heißt es in Zephania 3, Vers 17, er schweigt in seiner Liebe, er frohlockt über dich, Israel, mit Jubel. Das ist dann, wenn die Erlösten erlöst sind und ihm danken für seine Gnade. Dann gibt es da die Stelle in Jesaja 35, die er losgekauft hat und erlöst hat. Und so geht es eigentlich für Israel immer wieder, diese Schlussverse nach den Gerichten, Gott wird sich über Israel wieder erbarmen. Und dann heißt es weiter in Vers 4, sie irrten in der Wüste auf ödem Wege und sie fanden keine Wohnstatt. So war es in Israel in der Wüstenwanderung, aber da gibt es noch etwas viel Schlimmeres. Israel in der Wüste der Völker, Hesekiel 20, Vers 35, in der Verfolgung und an widrigen und öden Örtlichkeiten, dort ist Israel immer wieder umhergewandert und umhergeirrt, zuletzt jetzt im Exil, in der Verbannung und die Völker seit 70 nach Christus. Es ist zwar eine kleine Sammlung geschehen in Israel, aber die große Sammlung, die kommt erst noch. Hungrig waren sie und durstig, es verschmachte in ihnen ihre Seele. Ja, so hat es Israel oft genug erlebt. Nun suchten sie eine Wohnstatt und fanden keine. Von Abraham angefangen suchte Israel eine Wohnstatt. Nicht, ich habe gelesen, Psalm 107, Vers 4. Sie irrten umher in der Wüste auf ödem Weg und sie fanden keine Wohnstatt. Zwar fanden sie vorübergehend Jerusalem, das stimmt. Doch das war nicht die Stadt, die Abraham suchte. Wir müssen das ganz deutlich sagen. Das war nicht die Stadt, die Abraham suchte und die letzten Endes die Bibel meint. Im tausendjährigen Reich wird dann Jerusalem zur echten Zentrale. Jerusalem wird des großen Königs Stadt, kennen wir ja, die Stadt mit Dete hinten, Matthäus 5, Vers 35. Zur Zeit des Königs Davids war sie auch ihre Stadt, dann gab es die Unterbrechung mit Babylon. Bis zur Zerstreuung 70 nach Christus war Jerusalem ihre Wohnstadt. Das ist jetzt wieder so. Aber immer noch sind sie in Bedrängnis. Und es gibt genug, die ihnen diese Stadt streitig machen. und sie wird eines Tages nach Zacharia 12, Vers 1 bis 9 auch noch einmal belagert werden. Abraham suchte eine andere Stadt. Das ist auch das Ziel der Söhne Abrahams Israels. So weit zielt der Psalm hinaus. Jetzt lese ich Hebräer 11, Vers 10. Denn Abraham erwartete eine Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Es handelt sich hier um das neue Jerusalem. Diese Stadt, die suchte Abraham. Abraham startete mit 75 Jahren, 1. Mose 12, und er starb mit 175 Jahren. Er irrte 100 Jahre in Zelten durch Kanaan. Aber Gott zeigte ihm schon die zukünftige Stadt, Hebräer 11, Vers 10. Und er zeigte ihm auch seinen Tag, Johannes 8, Vers 56. Die Jüngergemeinde wartet ebenfalls auf diese Stadt, nicht auf die Stadt im tausendjährigen Reich, sondern auf der neuen Erde. In Hebräer 13, Vers 14 lesen wir, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Eine selbe Aussage finden wir in Hebräer 12, Vers 22. Vielmehr seid ihr hinzugetreten zum Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und so weiter. Das ist die Stadt, die Abraham suchte, das ist die Stadt, die Israel sucht. Allerdings die Gemeinde, wir suchen nicht das neue Jerusalem, sondern wir suchen das, was droben ist, wo der Christus ist. Kolosser 3, Vers 1 und 3. Und dort sind wir an Geiste schon hinversetzt. Aber diese Eingangsverse des Psalms 107 sind auch ein Wort an die Gemeinde. Wie viele Seelen verschmachten? Wie viele Seelen sind krank? Wie viele Seelen und Menschen, gläubige Menschen, sind vom Feind übelst geplagt? Und alles unter der Zulassung Gottes. Wie viele hungrige und durstige Seelen gibt es, die nach der festen geistlichen Speise sich sehnen, letzten Endes auch für die verheißene Stadt? Das gilt besonders auch für die Verfolgungsgebiete. Und nun gehen wir einen Vers weiter, Vers 6. Da schrien sie, ich meine damit wieder Israel, zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis, und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Immer wieder. Und wird sie auch erretten aus ihrem letzten Schreien in der Endzeit. Gott hört das Schreien seiner Geschöpfe, können wir nachlesen in Römer 8, Vers 19 bis 23. Auch die ganze Schöpfung harrt und sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Das ist das ganz Wichtige in unserer Zeit und in unserer Welt, dass die ganze Menschheit stöhnt, letzten Endes stöhnt und ächzt unter dem, was sie an Schicksalen zu erleiden hat. Gott hört das Schreien seiner Geschöpfe. Gott hört auch das Schreien Israels. Oft schrien sie, heißt es, und immer wieder errettete er sie. Und er wird sie noch einmal, um es nochmal zu sagen, in der Drangsal über Jakob, bei ihrem letzten Schreien, wird er sie dann endgültig erhören. Und dann heißt es weiter, Vers 7, und er leitete sie auf rechtem Wege, dass sie zu einer Wohnstadt gelangten. Die Erlösten sind angekommen. Es können noch Äonen dazwischen liegen. Wo sind sie angekommen? Ich habe es schon einmal gesagt. Auf dem Berg Zion, auf der neuen Erde. Das beginnt ja immer, auch etappenweise. Je nach Gnadenstand werden die Erlösten immer weitergeführt. Wird es immer neue Gruppen geben, die zur Erlösung gelangen. Alle müssen zuerst durchs Gericht, da geht kein Weg daran vorbei. Und Jeremia 31, Vers 12 noch einmal. Und sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu dem Guten des Herrn. so wird es dann im tausendjährigen Reich einmal sein. Da werden es herzuströmen zu dem Guten des Herrn, das ihnen geben wird, bis das eine Vollerfüllung dann auf der neuen Erdwerden gibt. Sie werden kommen zum Most und zum Öl und zu den jungen Schafen und zu den Rindern. Und dann geht es weiter, Psalm 31, Vers 21. Wenn sie die Wohnstadt erreicht haben, dann bekommen sie nicht nur das Gute, sondern auch seine Gnade. Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar erwies er seine Gnade an mir. So steht es in Psalm 31, Vers 21. Und sie kommen zu einer festen Stadt, das ist zunächst, wie ich schon sagte, das Jerusalem des tausendjährigen Reiches und dann die neue Stadt, das neue Jerusalem auf der neuen Erde. Dann aber, ich lese noch ein Stück aus Psalm 87. Der Psalm zielt auf das neue Jerusalem. Psalm 87, Vers 1. Seine Gründung ist auf den Bergen der Heiligkeit. Und von Zion wird gesagt werden, der und der ist darin geboren und der Höchste, er wird es befestigen. Zion, Jerusalem, das sind befestigte Städte, wie ich schon sagte, im tausendjährigen Reich. Und dann wieder auf der neuen Erde dorthin kommen die Erlösten. Und dort wird dann auch wieder, wie ich schon sagte, das Evangelium der Gnade, vor allem dann im neuen Jerusalem, verkündigt werden. Dort wird es zur endgültigen Wirksamkeit werden. Und dann geht es weiter, sie sollen danken dem Herrn für seine Gnade und wegen seiner Wunderwerke an den Menschenkindern. So werden es alle Erlösten tun und so tun es wir. Wir danken Gott für seine Gnade und können ihm nicht genug danken. Und dann wird es auch jene unzählbare Schar in Offenbarung 7, Vers 9 sein und werden ihm danken an all den Wundern, die er an den Menschenkindern tut, getan hat und noch tun wird. Das Reden über diese erste Gruppe ist abgeschlossen. Sie werden ihm danken für seine Gnade, für die Erlösung durch alle die Wanderungen durch Öde und Finsternis und durch Verfolgung. Aber sie werden ihm danken, weil sie zu der festen Stadt kommen werden, zu dem befestigten Jerusalem, das der Herr selbst gegründet hat, gründen wird droben im Licht. Ja, dann machen wir weiter. Jetzt kommt die zweite Gruppe und jetzt lese ich den zweiten Teil dieses Verses, dieses Kapitels. So, jetzt kommt die nächste. Es war Israel, die Erlösten. Sie werden die feste Stadt finden, das neue Jerusalem, und sie werden ihm danken für seine Gnade. Jetzt kommt Vers 10. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten, so beugte er ihr Herz durch Mühsal. Sie strauchelten und kein Helfer war da. Das kann schon sein, dass das für die Gerichtsorte dient. Noch einmal. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten, so beugte er ihr Herz durch Mühsal, sie strauchelten und kein Helfer war da. Jetzt kommt aber das Nächste. Da schrien sie zu Jahweh, zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Vergangenheit, er rettete er sie. Er führte sie heraus aus der Finsternis und dem Todesschatten, und zerriss ihre Fesseln. Sie sollen dem Herrn danken wegen seiner Gnade und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern, denn er hat zerbrochen die ehernen Türen und die eisernen Riegel zerschlagen. Das ist ein Wort für Höllenprediger, kann ich euch nur sagen. Die möchte ich gern hier haben heute. Die Höllenprediger. Die Bewohner der Finsternis des Todes hatten gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten. Das sind wirklich keine allgemeinen Toten. Das ist schon der harte Kern der Widerspenstigen. Und die werden hier in diesem Psalm erwähnt. Die Bewohner der Finsternis, Todesschatten sind meines Erachtens ausgesprochen Widerspenstige, die bewusst, so steht es dort, den Rat des Höchsten verachtet haben, der harte Kern derer im Totenreich. Sie müssen aber dort in Elend und Eisen schmachten, im Gegensatz zu anderen Toten, denen geht es da vielleicht ein bisschen besser. Es kann sein, dass sie dieses harte und schwere Gericht erst im tausendjährigen Reich erreicht. Das lassen wir einfach einmal offen. So beugte ihr Herz, der Herr beugte ihr Herz durch Mühsal, sie strauchelnden und kein Helfer war da. Nicht wahr? Viele dieser Leute gehen gesund ins Totenreich und doch Mühsal, das heißt Amal im Hebräischen, da gibt es einen ganz besonderen Mann im Alten Testament, ist der Amalek, das heißt Mühsal im Tal, Mühsal in der Tiefe. Er ist ein Modell der Sünder schlechthin. Was haben sich diese Leute doch vergeblich abgemüht, den lieben Gott abzuschaffen? Was haben sich abgemüht, sein Wort niederzumähen und niederzutreten? Was haben sie gegen Gott gekämpft? Ein hartes Stück Arbeit in ihrem Leben. Aber dann heißt es, sie strauchelten, am Ende ihres Lebens ist es mit ihrer Weisheit vorbei und in den Augen Gottes war es ein unsinniges und mühseliges Tun. Es ist in meinen Augen auch so. Kein Helfer ist für sie auf ihrem Weg in Finsternis und Todesschatten und dann werden sie dann eines Tages auch gefesselt in Eisen und Elend. Das ist das Ergebnis ihrer Sünden. Gott hat diesen Widerspenstigen ein schweres Los im Gericht zugerechnet. Den Kampf gegen ihn, wie ich schon sagte, das ist Mühsal, das ist Beugen des Herzens unter gottfeindliche Arbeit und Straucheln darin. Noch einmal, sie werden es nicht schaffen, Gott abzuschaffen, auch wenn sie es versuchen. Und jetzt sind sie, diese Widerspenstigen und Feinde Gottes und des Evangeliums, im Gericht Gottes in Elend und Eisen. Und jetzt kommt der Höllenprediger und sagt, ewig, es gibt keinen Ausgang. Kein Ausgang aus der Hölle. Ach, ich habe sie doch alle erlebt, die Evangelisation bei uns, nicht wahr? Es gibt einen Ort ohne Ausgang und das ist die Hölle. Aber Psalm 107 sagt was anderes. Vers 13. Da schrien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis, das in den Gerichtsorten, und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Gott errettete sie. Wieder, da können Äonen dazwischen sein, wie es auch der Letzte errettet ist. Aber Gott sagt schon, aus ihren Drangsalen errettete er sie. Da steht auch nichts von Feuersee und dergleichen Dinge mehr. Am Anfang waren sie widerspenstig. Und dann am Ende steht, aus ihren Drangsalen errettete er sie. Ja, wo werden sie schreien? Vielleicht im Feuersee, auf der neuen Erde? Ich weiß es nicht. Das Schreien der Gottlosen und Widerspenstigen, jedenfalls gefesselt in Finsternis und Eisen und ich denke auch im Feuersee, sollte Gott das nicht hören? Es gibt viele Stellen im Alten und Neuen Testament zum Schreien und es gibt viele Stellen, wo es heißt, dass Gott das Schreien hört. Modell ist und bleibt oft bei Israel. Oftmals waren sie widerspenstig. Oftmals schrien sie zu ihm. Oftmals errettete er sie. Natürlich hört Gott zuerst das Schreien seiner Frommen, er hört unser Schreien, gleichgültig, wie er das beantworten, wie er darauf reagiert. Aber er hört auch das Schreien der Nicht-Frommen, müssen wir ganz deutlich sagen. Es gibt viele, viele Menschen, die zu ihm schreien und zu ihm beten. Es ist zwar nicht meine Aufgabe, über solche Dinge zu reden, aber wenn ich in Idea gelesen habe, dieses Interview mit dieser Prostituierten, dann sagte sie, 99% dieser Frauen beten, weil das Schicksal, ihr Schicksal ist so schlimm, dass sie 99% beten. Sollte Gott dieses Gebet nicht erhören? Also auch das Gebet der Nichtfrommen erhörte er, das verzweifelte Schreien über böse Taten und das Schreien der Seelen im Totenreich, wenn sie einmal Jesus sehen. Und Gott hört auch das Schreien der Widerspenstigen, der Gottlosen und Toren und der Geängstigten. Nicht wahr? Wir können auch die Zeit Jesu nehmen. Der Blinde schrie zu Jesus, die kanäische Frau schreit zu Jesus. Und noch einmal, auch das sehnsüchtige Harren der Schöpfung geht auf die Offenbarung der Söhne Gottes, auch die Schöpfung schreit letzten Endes. Und dann heißt es dort in Vers 14, er führte sie heraus aus der Finsternis und aus dem Todesschatten, auch aus dem Todesschatten des zweiten Todes, und er zerriss ihre Fesseln. Heute noch nicht, aber der Psalm sagt schon, er zerriss ihre Fesseln. Das ist das Ziel Gottes, ihre Fesseln zu zerreißen. Jesus führt diese Leute heraus, sie schrien wegen ihres Elends und er zerriss ihre Fesseln. Was das für diese Leute bedeutet, ist unvorstellbar, wenn Jesus einmal die Fesseln, auch das Eisen, dem sie gefangen sind, zerreißt. Und er hat zerbrochen die ehernen Türen der Gerichtsräume und die eisernen Riegel zerschlagen. Da ist Jesus in der Synagoge in Nazareth und da zitiert der Jesaja 61, Vers 1, wir sind jetzt in Lukas 4, 14. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen, denn er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung, auch den Gottlosen Gefangenen Befreiung, und blinden Gesicht, zerschlagen in Freiheit hinzusenden und auszurufen das angenehme Ja des Herrn. Das ist seine Aufgabe, diese Fesseln zu lösen nach all den Gerichten. In den Gerichtsräumen werden diese Menschen zerschlagen. Ich erzähle das immer wieder. Warum müssen die Menschen, die Völker, die Nationen zerschlagen werden, zu nichts gemacht werden? Ich stelle mir das immer in einer chemischen Reaktion vor, haben wir in der Schule mal gelernt. Nicht, wenn ein Salz reagieren soll, dann wenn die trocken nebeneinander liegen, die Salze, passiert gar nichts. Aber wenn sie aufgelöst werden, zerschlagen werden, dann gibt es eine chemische Reaktion. So ist auch hier. Er muss sie zerschlagen, dass er ihnen seine Gnade zusprechen kann und ihre Verwandlung und Erneuerung, dass sie das verstehen, was Gott für sie getan hat in seiner Gnade. Da werden sie bereit gemacht für die Botschaft, für die frohe Botschaft des Evangeliums. Und deshalb müssen sie zerschlagen werden. Und dann werden auch ihre Fesseln natürlich zerschlagen. So, Vers 15, Psalm 107, sie werden dem Herrn danken wegen seiner Gnade. Wegen seiner Gnade, werden sie alle sagen am Schluss. Sie werden danken für seine Gnade, für sein Umsonst und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Das sind Wunder Gottes, die er in den Phasen der Erlösung, aber auch des Gerichts an den Menschen tut. Und seine Wundertaten verkündigen an den Menschenkindern. Dafür ist Jesus gekommen. Und der Psalm 107 spricht von der Erfüllung dessen, was Jesus getan hat. Ja, auch die Widerspenstigen werden dem Ewigen für seine Gnade danken und für die Wundertaten der Erlösung und später auch der Rechtfertigung. Nicht? Und wie viele in der Gemeinde haben es auch erlebt? Wie viele haben erlebt, was sie nach ihrer Bekehrung erleben durften, Er hat zerschlagen die ehernen Fesseln, mit denen sie oft genug gefesselt waren, vor allem wenn sie auch aus okkulten Bereichen herausgefunden haben. Ich lese das an Idea sonst irgendwo, da war jemand im Satans, in der Satans Gemeinde irgendwo, und dann bekehrt er sich, dann zerschlägt Gott diese oder Jesus diese ehernen Fesseln, mit diesen, denen diese Leute gefesselt waren. Und die eisernen Riegel, zum Beispiel meiner Bindung an Drogen oder Sex ist auch so etwas, und an viele andere Dinge und auch an Bindungen an Krankheiten und manches mehr. Die Erlösung ist immer aus der Gefangenschaft Satans, des altbösen Feind. Und das werden alle die Widerspenstigen erleben, die ganze Schöpfung, jeder Feind und jede Feindschaft. So, das waren die Widerspenstigen. Das war jetzt der harte Kern der Sünder auf dieser Welt. Sie werden zu Gott schreien, zu Jesus schreien, und er wird ihre Fesseln zerschlagen, die eisernen Riegel zerbrechen. Und sie werden ihm für seine Gnade danken. Das ist Erlösung. So haben unsere Brüder das Evangelium verkündigt und sind nach dem Krieg Hunderte, würde ich sagen, zum Glauben gekommen. Und ich möchte es auch weiter so verkündigen, dass durch die Größe Gottes wir angesprochen werden sollen und dürfen und nicht nur durch das Höllengericht, aus dem wir nicht mehr herauskommen sollen, angeblich. Vers 17 bis 22. Die Toren leiden ob des Weges ihrer Übertretung und ob ihrer Ungerechtigkeit. Leiden, dort steht eigentlich, sie werden sich demütigen vor Gott. Das klingt viel besser. Die Tore werden sich demütigen vor Gott, ob des Weges, wegen ihrer Übertretung und wegen ihrer Ungerechtigkeit. Das heißt für mich, sie werden sich demütigen, noch einmal, wegen ihrer Übertretung und Ungerechtigkeit. Und es wird dazu führen, dass sich einmal jedes Knie vor Jesus beugt und jede Zunge bekennt, dass du Jesus Christus bist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Darunter werden sie sich beugen. Sie werden sich unter Jesus beugen und unter seine Knie beugen. Töricht sein heißt, nicht in den Wegen Gottes gehen und gehen wollen. Die, die meinen, ohne Gott geht es besser, oder die gar meinen, sie könnten es besser als Gott, Menschen, die Gott nicht wollten, Menschen ohne Gotteserkenntnis. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Es ist kein Gott. Der Tor heißt auch, dort steht er will, der Tor, der Dummkopf. Toren verachten Zucht. Toren können närrische Propheten sein, das ist alles mit diesem Wort Ableitungen im Alten Testament. Also Tor oder Dummkopf, sagte ich schon. Dann der Mensch in der Gottlosigkeit, sagte ich schon. Der Mensch in treulosem Wandel, sagte ich schon. Der Mensch, der Zucht verachtet und Weisheit verachtet, steht auch noch dort. Der närrische Prophet ist auch ein törichter Mensch. Und dann gibt es in Sprüche 10, Vers 18, den törichten Schwätzer. Oder solche Leute, die ihr Leben mit nichtsnutzigem Tun zu bringen. Das ist alles Torheit. Und dann heißt es, sie kommen ins Totenreich. Vielleicht geschieht das heute schon, vielleicht auch später einmal, dass wenn sie da angekommen sind, da heißt es dann, ihre Seele verabscheut jede Speise und sie kommen bis an die Pforten des Todes. Ja, es gibt viele, die haben am Schluss merken müssen, dass sie umsonst gelebt haben, und dann verachten sie jede Speise. Nicht wahr? Alle diese Feinde gegen Gott und diese Großtour gegen Gott, aber auch die Wissenschaftler, die forschen, als ob es Gott nicht gäbe, die zähle ich alle zu dieser Gruppe. In ihrer Todesstunden haben sie keine Hoffnung mehr, ihre Seele verabscheut jede Speise. Vielleicht merken sie am Schluss etwas von dieser Hoffnung und Sinnlosigkeit ohne Gott in ihrer letzten Stunde. Und es gibt viele Zeugnisse über verzweifelte Sterbende aus dieser Menschheit-Kategorie. Und dann Vers 18, dann sind sie angekommen an den Pforten des Todes und sind an der Pforte des Totenreiches angekommen. Dahin gilt auch dieser Vers, sie verachten jede Speise. Sie wollen nichts anderes mehr wissen, als dass sie nichts anderes mehr wollen, als eigentlich nur irgendwie aus dieser Situation herauszukommen, dass sie wie Toren gelebt haben. Und jetzt geht's wieder weiter. Dann schreien sie wörtlich, dann schrien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis. Die Toren, die Gott verachtet haben, die Bücher gegen Gott geschrieben haben, die alles Mögliche wollen, den neuen Menschen wollen sie, die Transgender, Transhumanismus und was es alles heute gibt, die Bücher schreiben sie, machen Witze über Jesus und über die Bibel, brauchen wir nicht. Und dann heißt es, sie schrien zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Aha, das ist etwas ganz anderes wie Hölle ohne Ausgang. Wir würden sagen, geschieht ihnen gerade recht. Nicht so bei Gott. Zweifellos müssen sie alle ins Gericht. Sie kommen alle in große Bedrängnis, muss auch sein. Sie hätten vielleicht am liebsten auch ihr Leben rückgängig gemacht. Aber es geht nicht mehr. Vers 19b. Und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Nein, es heißt, er wird sie retten. Nein, es steht dort, und rettete er sie. Widerspricht die Bibel in der Vergangenheit, als ob es schon gewesen wäre. Obwohl das in der Zukunft ist. So, und jetzt kommt Vers 20. Dort heißt, er sendet sein Wort, da steht jetzt in Zukunft schon, er wird sein Wort senden, diesen Leuten. Er wird sie heilen, wieder in Zukunft. Und er wird sie erretten aus ihren Gruben. Also dieses Wechselspiel in diesem Psalm zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist einfach fantastisch. Wie macht das Gott bei diesen Toren, bei diesen Wortverächtern und was alles noch dazugehört? Ganz einfach. Er sendet sein Wort, oder er wird sein Wort senden. Er wird sie heilen, er wird sie aus ihren Gruben errettet. Er schickt das heilende Wort, so tat es Jesus auf Erden mit seinem heilenden und sündenvergebenden Wort. Und so wird es Jesus wieder tun, wenn er in den kommenden Äonen die Schöpfung zurechtbringen. Der gnädige Gott, er weiß um das Gebilde des Menschen, am Schluss errettet er sie alle. Gott gibt jenen Verächtern das Wort, das sie ablehnten, einfach sein Wort. Er sendet sein Wort denen, die es verachtet haben, und er heilt sie. Das ist das Zeugnis dieses Psalms. Gott gibt den Verächtern das, was sie ablehnten, sein Wort, einfach sein Wort, und heilt sie. Jetzt haben sie es verstanden und jetzt nehmen sie das an. Und sie werden entdecken, Vers 21, seine Wundertaten. Und sie werden ihm danken für seine Gnade und seiner Wunder an den Menschenkindern. An den Menschenkindern, nicht nur an den Frommen. Und Opfer des Dankes opfern. Sie werden voll Dank ihm gegenüberstehen und mit Jubel erzählen seine Taten, was sie tun werden in Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie werden erzählen, auch dort wird man erzählen von seinen Wundertaten, die er an den Menschenkindern getan hat. Man muss nur Psalm 148 und Psalm 150 lesen, dass die großen Gotteslobpsalmen am Ende des Psalmbuches, alle Schöpfung, alle Materie, alles wird ihn loben. Alles ist belebt, auch die Atome sind belebt. Das wissen wir heute aus den physikalischen Forschungen, auch wenn ich das lese und manches nicht verstehe. Gott diskutiert mit diesen Leuten gar nicht mehr. Nicht, was werden doch Diskussionen geführt über Gott und die Welt. Und dann gibt es Gegenargumente, aber, da der Mathematikstudent, der sagt, ich habe eine Berechnung und dann und. Gott diskutiert nicht mehr. Er schickt ihnen einfach sein Wort. das sie verachtet haben, und heilt sie. Nicht wahr? Und jetzt bin ich ein bisschen boshaft. Zu dieser Gruppe der Toren, die das Wort verachtet haben und denen Gott nun einfach sein Wort schickt, da gehören für mich eine ganze Menge von Theologen dazu, die darüber dicke Bücher geschrieben haben. Dann werden sie ihre Bibliotheken alle einstampfen und verbrennen. Und Philosophen, auch ganze Menge Wissenschaftler und einfach die Weisen in ihrer List. Und dann, wenn Jesus erscheint und wenn er ihnen sein Wort sendet, dann bricht ihr ganzes Wissenschaftsgebäude zusammen in nichts. So, und jetzt kommt der letzte Abschnitt. Und die auf Schiffen hinabsteigen, oder fahren, hinausfahren, nein, richtig heißt hinabsteigen ins Meer, die ihr Werk tun in vielen Wassern. Hier geht es nicht ums Fischen und auch nicht ums Handeltreiben, wie in den Übersetzungen steht. Es steht einfach dort, die ihr Werk dort tun, die Arbeit des Menschen, die dort ihre Arbeit tun, wenn sie hinabsteigen, hinabgehen ins Meer. Viele Wasser sind nach der Schrift das Völkermeer. Siehe die Hure Babylon, sie wohnt an großen Wassern oder vielen Wassern. Nachdem der Psalmier erlöste Israels, auch bei uns, über Widerspenstige und die Toren geredet hat, spricht er nun noch über die Seeleute. Das erstaunt zunächst, was sind denn die Seeleute? Je mehr ich über die Seeleute nachdenke, so komme ich zu dem Ergebnis, dass hier vor allem die allgemeine Menschheit gemeint ist. Die Seefahrer sind für mich die allgemeine Menschheit. Die Seeleute sind das Modell. Die Menschen gehen hinab aufs Meer, auf viele Wasser, auf das Völkermeer, um dort ihr Werk zu tun, ihr Arbeit zu tun an vielen Wassern. In der Weite des Völkermeeres die Welt, der Arbeit, des Handels und vieler anderer Dinge mehr. Nicht wahr, wir singen doch, vielleicht haben Sie das auch noch im Ohr, diesen Schlager, steig ins Schiff des Lebens, fahre übers Meer. Genau das steht hier. Steig ins Schiff des Lebens, fahre übers Meer und tue dort dein Werk und deine Arbeit. Auf dem Meer geht es durch manche Stürme, das ist hinreichend bekannt. Und dann schreien sie zu Gott in ihrer Bedrängnis. Und wie viele Menschen schreien zu Gott in ihrer Bedrängnis, wenn sie in den Stürmen des Lebens stehen. Und ich sage auch die Christen, die Namenschristen, die Juden und die Heiden zu ihren Göttern. Das Schiff vieler Leute ist ihr Götterglaube, ihr oder anderer wieder, ihre Lebensphilosophie, ihre Weltanschauung, ihr Lebensprinzip, ihr Lebensentwurf, ihr Glaube, was das immer auch für ein Glaube sein mag. Nicht mehr, ich darf das auch noch kurz auf uns beziehen, wir tun das Werk des Glaubens und man kann im Glauben Schiffbruch erleiden, auch wir sind den Stürmen des Lebens, aber wir glauben schon an Jesus und sind schon erlöst. Und wir dürfen das alles in Gottes und in seine Hand, in Jesu Hand legen. Dann ist das Seefahren, ein Hinabsteigen ins Meer, auch ein Bild auf Israel, Israel im Völkermeer. Und als Paulus dann nach, wo fuhr er hin? Auf diese Insel da fuhr mit dem Seesturm, wurden zwar alle gerettet, aber das hat Arthur Muth schon so ausgelegt, das ist Zerbrechen des Gesetzes Israels. Man kann sich nur noch retten auf Hölzern und Planken und Resten von diesem Schiff. Also auch das, was Israel wichtig war, wird zerbrechen. Und dann, wenn sie im Meer draußen sind, dann sahen sie das Tun des Herrn, Tun Jahwes, und seine Wunder schauten sie in der Tiefe. Das war natürlich aus menschlicher Sicht nur ein begrenztes Sehen möglich. Sie sahen die Küstenregion mit ihren Lebewesen und sahen die Korallenriffe. Und sie bekamen aber dann sicherlich eine Ahnung davon, was Gott in der Tiefe auf der Talsohle des Meeres tut. Sie fuhren ja langsam und sie sahen vieles im Meer. Der prophetische Blick erkennt natürlich mehr, nämlich dass Gott auch in den Tiefen arbeitet und wirkt. Das ist letzten Endes das, was dieser Vers im Psalm 107 auch sagt, Psalm 135, Vers 6. Alles, was Yahweh wohlgefällt, tut er in den Himmeln und auf der Erde und in den Meeren und in allen Tiefen. Das erahnen vielleicht die Seefahrer und erahnen auch die Menschen. Und er sprach, Gott sprach, und bestellte einen Sturmwind, hoch erhoben sich die Wellen. Nicht, jetzt kommt die ganze Beschreibung eines Seesturmes. Sie fahren hinauf zum Himmel, sie sinken hinab in die Tiefen, es zerschmilzt in der Not ihre Seele. Wieder ist die Seele angesprochen, sie zerschmilzt in der Not. Sie taumeln und schwanken wie ein Trunkener und zunichte wird alle ihre Weisheit. Nicht? Das ist natürlich jetzt eine Beschreibung eines Seesturms. Aber wenn Gott uns in die Stürme des Lebens führt, da haben es viele Menschen erlebt, dass ihre Weisheit zerschmilzt und dass sie ihre ganze Weisheit zunichte wird, dass nichts mehr davon übrig bleibt, wenn Gott dann auch seine Gerichte schickt. Ja, so wird es dann auch in den großen Gerichten sein, dann in der großen überschwemmenden Flut in der Zeit des Endes. Da heißt es bei brausendem Meer und Wasserwogen. Die Menschen verschmachten, so heißt es dann dort auch, und sie tun aber keine Buße. Das ist dann die andere Seite. Ja, der Seesturm, der hier beschrieben ist, ist der Mensch in den Stürmen des Lebens, in Verzweiflung und Not, aber auch in Glück, hoch oben, Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Auch die Gemeinde im Glaubenskampf, Israel unter den Völkern, Israel in der Endzeit, dann die Menschheit in den Gerichten, dann sind auch dort es die Orte der Verzweiflung, des Heulens und des Zähneknirschen, wie Jesus sagt, und wo die Weisheit der Weisen zerbricht. Ich gehe so weit, dass ich sogar sage, diese Beschreibung des Seesturms, ist das nicht vielleicht auch eine Beschreibung des Feuersees auf der neuen Erde? Man muss nicht meinen, dass alles da so eine glatte Oberfläche ist und dann irgendwo sind dann die Toten oder die Seelen, die da schmachten. Dort kann es auch zugehen mit Seesturm, einfach, dass die Menschen zerbrochen werden in Not und Verzweiflung, dass Gott sie heilen kann. Denke ich auch an den See Genezareth mit all den Stürmen, die dort waren, mit den Jüngern und Jesus im Schiff. Er legt die Wellen und bringt sie ans Ziel, ans richtige Ufer und wird sie heilen mit dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Dann schreien sie dem Herrn in ihrer Bedrängnis und er führt sie heraus aus ihrer Drangsal. Das ist ein Wort, das sich bis zum heutigen Tag immer wieder erfüllt. Menschen schreien zu Gott, zu dem lebendigen Gott und er hört sie. Und dann wird Gott eines Tages auch das Wort so erfüllen, dass alle, die je geschrien haben, von ihm in den sicheren Hafen geführt werden. Das müsste ich jetzt eigentlich noch lesen, von dem Hafen. Psalm 107. Dann schrien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. Er verwandelt den Sturm in Stille und es legen sich die Wellen und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen. Er führt sie in den ersehnten Hafen. Sie werden dem Herrn danken wegen seiner Gnade und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern und werden ihn erheben in der Gemeinde des Volkes, in der Versammlung des Volkes und in der Sitzung der Ältesten ihn loben. Sie werden dann in den sicheren Hafen geführt, an den Ort, wo Gott sie zum Ziel bringt. Ja, in allen diesen Gerichtsräumen werden alle Geschöpfe zu ihm schreien und eines Tages kommt ihr Gebet zu dem heiligen Tempel, wenn es dann soweit ist. Und dann verwandelt er den Sturm in Stille und es legen sich die Wellen. Gott kann heute schon meinen Sturm stillen und er wird einmal alle Stürme zur Ruhe bringen. Das wird sich in den vollkommenden Äonen fortsetzen, wenn Gott dann zum Ziel kommt. Und sie freuen sich, wenn dann auch die Stürme des Gerichtes sich beruhigen und dann führt er sie in den ersehnten Hafen. Das ist nochmal so ein Wort. Dieses Wort Hafen kommt nur hier im Alten Testament vor und man weiß gar nicht richtig, was es bedeutet. Bedeutet es Hafen oder bedeutet es Hafenstadt? Es heißt für mich einfach, er führt sie in den sicheren Hafen und er führt sie an die feste Stadt. Hafen und die Stadt, das sind doch wichtige Begriffe in der Bibel. Der Hafen, so bei Paulus, ist das Ziel der Reise und die Stadt ist der Zufluchtsort, der Ort, wo sie in Sicherheit wohnen, die Wohnstadt, die dann einmal die Abraham einst suchte und die er dann finden wird. Nicht wahr? Wir haben Hebräer 13, Vers 14 gelesen, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Das ist genau, was dieser Vers sagt und was dieser Vers will. Gott führt sie in den sicheren Hafen und er führt sie in die feste Stadt und wir können auch sagen in die Hafenstadt, aber das ist eigentlich kein so richtiges biblisches Wort, sondern er führt sie in den Hafen und er führt sie in die feste Stadt. Mögen Sie dem Herrn danken, oder Sie werden dem Herrn danken für seine Gnade und wegen seiner Wundertat an Menschenkindern ihn danken. Und jetzt hat es letztendlich auch die ganze Menschheit geschafft. Sie werden ihm danken für seine Gnade und für seine Wundertaten an den Menschenkindern. Auch hier wird kein Gericht genannt. Noch einmal, Psalm 107 schaut über alle Gerichte hinweg. Es beginnt mit ihrer Bosheit und es beginnt mit dem Schreien und dann kommt schon das heilende Wort und die heilende Gnadentat Jesu. Das gilt natürlich auch heute praktisch. Wer von Gott in einen sicheren Hafen der Stille geführt worden ist, der darf ihm danken und wird ihm danken. Und seine Zuflucht natürlich, die sichere Stadt, bei Jesus gefunden hat. Und dann geht es weiter. Und sie werden ihn erheben in der Versammlung des Volkes und in der Sitzung der Ältesten ihn loben. Alle, die der Herr in den sicheren Hafen der Erlösung und die sichere Stadt gebracht hat, die werden ihn loben. Das gilt für jeden erreichten Hafen heute, das gilt für den Erlösten im tausendjährigen Reich und dann natürlich auf der neuen Erde. Und das gilt auch für uns, wenn Jesus befreit hat von Sünde und Schuld. Der wird Gott loben, den wollen wir auch loben in unseren Sitzungen, in unseren Versammlungen, in unseren Gemeinschaften, wo wir sind, wollen wir ihm danken für die Erlösung, die wir erfahren haben. Und für Erlösung, Befreiung von Sünde und Schuld. Wir wollen ihn loben und ihm danken in der Gemeinde, in der Versammlung. Und möge es so sein, auch in unseren Versammlungen, in unseren Sitzungen, die wir abhalten. Noch einmal, alle Menschenkinder werden ihn eines Tages preisen für das, was er an ihnen getan hat. Und es wird keine Seele und keine Glaube zurückbleiben, die Jesus nicht zurückführt in den sicheren Hafen und zurückführt oder hinführt in die feste, befestigte Stadt. Das ist zunächst das neue Jerusalem für alle Menschen außer der Gemeinde. Und so freuen wir uns, dass wir nicht ein Evangelium der ewigen Verdammnis erzählen müssen, sondern dass wir ein Evangelium der Gnade verkündigen dürfen. Das Wort steht in Apostelgeschichte 20, Vers 24. Das Evangelium der Gnade, das hat Paulus verkündigt und das wird wieder verkündigt werden auf der neuen Erde. Und noch einmal, dann wird Israel, ganz Israel errettet werden, die Erlösten Israel werden es dann sein, dann werden die Widerspenstigen erlöst werden und dann werden die Toren erlöst werden und zum Schluss die ganze Menschheit, die Seefahrer, die hinabgegangen sind ins Meer und dort ihr Werk getan haben. Und dann wird einmal alles Gott loben und ihm danken. Und wir werden unseren Anteil mithaben an der zukünftigen Erlösung der ganzen Schöpfung. Und das wollen wir Heute, dafür wollen wir ihm heute schon danken und ihn preisen und für seine Gnade, die er uns gegeben hat und allen Menschenkindern geben wird. Dafür ist Jesus gekommen. So viel für heute. So, und jetzt will ich mit euch beten. Ja, Jesus, ich möchte dir zuerst danken, dass wir eine Zukunft haben, dass wir Befreite Jesu Christi sein dürfen. Zur Freiheit sind wir befreit worden, ein Wort aus dem Galaterbrief. Und alle Menschheit sehnt sich nach Freiheit. Und sie kommen immer tiefer in die Knechtschaft der Sünde und des Todes. Sie wollen alles heute selber machen. Und sie verachten dich und dein Wort. Und am Schluss werden sie jede Speise verachten und werden zu dir schreien, ob dem, was sie angerichtet haben. Vater, und dann danke ich dir einfach, dass du uns das Gnadengeschenk der Erlösung schon gegeben hast. Und nun gib auch Gnaden, dass wir das weitergeben können, dass wir die Freude der Erlösung weitergeben können. Und dass noch andere angesprochen werden und auch mit einstimmen in diese Erlösung und den Dank, den wir dir dafür entgegenbringen dürfen. Manches Mal ist es uns nicht nach Erlösung und Freiheit und Dank zumute, das wissen wir alle. Aber doch dürfen wir uns festhalten an dir, an dem, der für uns gestorben ist und die Gnade gegeben hat. Und wo wir in Not und Verzweiflung sind, da kannst du uns auch wieder herausführen und wirst uns auch herausführen. Nun segne uns einfach miteinander. Wir legen dir heute an diesem Morgen, ich will es jetzt tun, in besonderer Weise deine Schöpfung hin, dein Israel, alle Menschen und Völker, alle, die in der Gottesferne sind. Selbst die Totenräume dürfen wir dir hinlegen, weil du sie lehren wirst. Und einmal alle Riegel zerschlagen wirst. Und einmal das Gnadenjahr Jesu kommen wird, wie du es gesagt hast. Und darauf warten wir und freuen wir uns. Wir sehnen uns nach dir. Wir, wie die Schöpfung auch mit vorgerecktem Halse, warten wir auf deine Wiederkunft. Du kommst für uns nicht wie ein Dieb in der Nacht, sondern wie der ersehnte Gottessohn. Und dann geht alles weiter. Dann kommen die Zeiten der Zurechtbringung. Und da werden wir dann mit dabei sein, wenn es dann heißt, 2. Korinther 1, Vers 20, so viele der Verheißungen sind. Gott wird sie durchführen, Gott wird durch Jesus durchführen, dann heißt es noch durch uns. Wir werden mit dabei sein, mit an dem ganzen Werk der Erlösung. Und lasst uns das heute schon zubereiten und vorbereiten auf das, was wir einmal mit dir sein werden in der Zukunft. Ja, Vater, schließe uns ein in deinen Frieden. Lege auch unsere Familie, ich lege alle unsere Familien, unsere Häuser in deine Hände. Sei du da mit deinem Frieden und mit deinem Erbarmen und mit deiner Gnade. Und lass auch alle, die uns anbefehlen sind, noch viele, die dich erkennen und viele dich finden. Und nun segne uns den Tag und die Woche, die vor uns liegt. Wir warten auf dich, Herr Jesus, wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Nur so wird das Ganze, was im Psalm 107 geschrieben steht, sich erfüllen. Gepriesen sei dein heiliger Name. Dank sei dir, Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen.